Herzlich willkommen zur Plattform auf der 102,6. Mein Name ist Fabiano Nitsch und ich bin hier die nächste Stunde für euch am Mikrofon mit einem Gast, beziehungsweise ja, es gibt keine weibliche Form von Gast. Mir gegenüber sitzt Riti Sonko. Hallo, grüß dich.
Hallo, guten Tag.
Die nächste Stunde wird unter, tja, vielleicht hier unter Überschrift Schriftstellerin, Schauspielerin und Filmemacherin stehen. Du bist jetzt hier in Ulm sesshaft, aber ursprünglich gar nicht von hier und so weiter. Es werden jetzt hier die nächsten Stunden wahrscheinlich sehr, sehr viele Themen, die wir ansprechen möchten. Als erstes die Frage, eher Schriftstellerin, eher Schauspielerin oder eher Filmemacherin?
Also meine absolute Leidenschaft, meine große Liebe ist das Schreiben. Und das ist meine eigene Identität. So identifiziere ich mich als Schriftstellerin. Schauspielerin ist eine Leidenschaft. Und Filmemacherin auch sehr, aber vor allem würde ich sagen Schriftstellerin, schon immer, schon seitdem ich schreiben kann.
Okay, wo du das zum Beispiel gelernt hast, also wie unsere Zuhörer können dich ja jetzt natürlich nicht sehen, ich würde jetzt als Unbedarfter jetzt sofort behaupten, okay, du bist kein schwäbisches Mädel.
Nein, bin ich nicht. Ich bin halb Peruanerin, halb Deutsche. Und ich bin in Peru geboren und als ich 5 Jahre alt war, sind wir nach Nigeria gezogen, in Westafrika. Dort habe ich meine ganze Kindheit verbracht und dann, als ich 14 war, sind wir nach Ulm gekommen.
Ich glaube, das ist dann wirklich auch schon unser erster Gesprächspunkt, in dem wir gleich einsteigen werden. Du hast uns auch ein bisschen Musik mitgebracht, ja, die wir im Laufe der Stunde dann noch vorstellen werden. Was ist denn da so mit dabei?
Also ich habe Evelyn Krüger mitgebracht, das ist eine Band aus Hildesheim. Und ich bin sehr stolz, sagen zu können, dass meine Cousine die Geige spielt. Und es ist eine wunderschöne CD. Ich kann gleich ein bisschen Werbung machen. Man kann auf Evelyn Krüger, das ist mit Y geschrieben, .de gehen und diese wunderbare CD kaufen. Für 5 €. Und dann habe ich ein bisschen Klang dabei. Das ist Musik von Andreas Usenbens, Gregor Quader und Marc Lawikowski. Und natürlich auch ein bisschen afrikanische Musik für Ghana.
Afrikanische Musik habe ich jetzt nicht gerade. Das Ding heißt hier aus der Compilation Feeling the Spirit Hard to Handle. Ich glaube, das wird hier nicht allzu so schwierig hier die nächste Stunde. Wir werden viel Spaß haben. Patty Drew hier für euch. Die Plattform hier zu Gast bei mir, Riti Sonko, noch eine Stunde beinahe bis 17 Uhr. Du hast gerade vorhin schon erwähnt, ursprünglich in Peru geboren, beziehungsweise in Lima, glaube ich.
Ja, genau.
In Lima. Und bist dann im Alter von 5 Jahren nach Nigeria gekommen.
Mhm, ja.
Okay. Da würde mich jetzt natürlich schon so ein bisschen interessieren. Peru, Südamerika, dann Afrika und schließlich mit 14 Jahren nach Deutschland. Ist das für dich irgendwie jeweils der Umzug ein großer Kulturschock gewesen oder hast du gesagt, okay, ich bin jetzt vom Elternhaus eh so international aufgewachsen, das macht man einfach so?
Ich glaube ein bisschen von beides. Also es ist schon schwierig, wenn Leute mich fragen, was ich als Heimat empfinde, da habe ich keine direkte Antwort. An manchen Tagen ist es eher Peru, an manchen Tagen ist es eher Afrika, manchmal ist es Ulm. Und ich merke auch, dass ich mir schwer tue, zu denken, okay, ich bleibe jetzt an einem Ort über 5 Jahre hinaus. Ich denke immer nach 5 Jahren, oh, ich muss jetzt weiterziehen, ich muss jetzt irgendwo anders hin. Gleichzeitig aber habe ich keine Angst, irgendwo anders, irgendwo Neues zu wohnen. Und ich glaube, ich würde da am wenigsten zögern. Aber es war beim Aufwachsen war es sehr schwierig. Also ich meine, Peru, Afrika war nicht so schwierig. Ich war 5 Jahre alt und ich habe nicht so viel von Peru mitgekriegt, was ich danach sehr bereut habe. Ich fand es sehr schade und habe dann lange ein bisschen so eine Identitätskrise gehabt, weil ich sehr peruanisch aussehe, aber gar nicht so viel zu der Kultur sagen kann. Afrika, Deutschland war sehr schwierig für mich. Und es ist gerade dieser Alter, mitten in der Pubertät, wo du dir diese ganzen Fragen stellst von wer bin ich, was will ich für ein Mensch sein, wo gehöre ich hin und dann auf einmal ganz woanders zu wohnen, war sehr schwierig. Und dazu war Deutschland oder Ulm vor allem vor 10, 11 Jahren 12 Jahren, oh Gott, war es sehr, sehr, sehr anders. Es gab nicht so viele Ausländer sozusagen, an meiner Schule nicht. Und das war auch eine sehr schwierige Umstellung für mich.
In den ersten Jahren, ich meine, inzwischen hast du es ja immerhin schon 14.
Ich bin jetzt 26 geworden.
26, auch schon 12 Jahre hier ausgehalten.
Ach, 12 Jahre? Ich habe zwischendurch in Stuttgart gelebt und in London. Aber ich bin einfach immer nach Ulm zurückgekommen. Auch als ich in London gewohnt habe, dachte ich, nein, ich habe Ulm richtig vermisst. Ich dachte, ich muss wieder hierher.
War das dann auch eine große Umstellung für dich so von der wohnlichen Situation, weil Ulm jetzt auf einmal eine Kleinstadt war? Oder wie war es dort in Nigeria?
Ich meine, Nigeria war eigentlich ein Riesendorf und ich habe diese viele Natur absolut geliebt. Und für mich war Ulm eine große Umstellung, nicht weil es klein ist, sondern weil es im Vergleich zu wo ich gewohnt habe sehr groß ist. Und auf einmal hat man Kinos, Bäcker, normale Straßen, Straßenverkehr, Busse, all das. Und das gab's da gar nicht. Und ich habe aber diese naturverbundene Kindheit, die ich in Nigeria genossen habe, sehr, sehr, sehr geliebt. Und es war schon schwierig für mich, weil in Ulm, ich brauche immer Orte, wo ich hingehen kann, wo es keine Menschen gibt. Und das finde ich sehr schwierig zu finden in Ulm. Aber inzwischen habe ich meinen Kompromiss damit gefunden, dass Ulm sehr klein ist und total freundlich, sehr viel Wärme von den Menschen. Und ja, das ist auch sehr, sehr viel wert.
Kehrst du gelegentlich nach Nigeria zurück?
Ich war schon lange nicht mehr da, leider nicht, nein. Zurzeit denke ich, dass ich eher nach Peru gehen muss, weil die ersten 5 Jahre meines Lebens, wie gesagt, habe ich so wenig mitgekriegt. Und als ich dann meinen ersten Roman geschrieben habe, habe ich mich zum ersten Mal mit meiner peruanischen Herkunft beschäftigt und war im Oktober 2009 zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder in Peru. Und das war für mich eine richtige Erkundungsreise. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo kommen meine Gedanken, meine Inspirationen her? Und was heißt das? Was bedeutet das, wenn Menschen zu mir sagen, oh, du bist so typisch peruanisch? Und deswegen suche ich gerade eher diese peruanischen Wurzeln. Aber ich habe vor, so bald wie möglich wieder nach Nigeria zurückzugehen. Ja.
Dann wäre meine nächste Frage, in welchen Sprachen bist du denn damit aufgewachsen? Ich meine, wenn du ursprünglich in Peru geboren, in Nigeria wird ja nicht unbedingt Spanisch gesprochen, und dann nach Deutschland.
Es waren Spanisch, Englisch und ein bisschen Deutsch und Pidgin English.
Okay. Und das alles täglich gemixt?
Ja.
Ja. Okay.
Ja, genau.
Jetzt bist du insgesamt, lass mich rechnen, 7 Jahre in Nigeria gewesen?
Neun
Jahre, ja. In Nigeria, seitdem du mit 14. Jetzt hast du gesagt, dass du auch zwischenzeitlich noch woanders gewohnt hast. Woran lag das?
Ich habe mein englisches Abitur, das heißt International Baccalaureate, habe ich in Stuttgart gemacht, an der Internationalen Schule von Stuttgart. Und danach habe ich ein Jahr in London studiert, an der Roehampton University. Und das war, ich habe Kurse belegt in kreatives Schreiben und Filmwissenschaft.
Ah, dann können wir da nachher auf jeden Fall noch so ein bisschen genauer drüber eingehen, was denn so deine Hintergründe sind, wie du zu deinen jetzigen Aktivitäten denn so kommst. Seit wann begleitet dich die Musik? Welche Musik begleitet dich?
Oh, mein Leben lang begleitet mich afrikanische Musik. Mein Leben lang. Und das sind auch so diese Momente, wenn ich... Für mich ist Afrika wie eine Art Backbone. Das ist mein Rücken und meine Stärke und meine Kraft. Und wenn ich Kraft brauche, dann suche ich meine Wurzeln in Afrika. Und dann höre ich die Musik, dann rede ich nur Englisch, dann ziehe ich afrikanische Klamotten an und koche afrikanisches Essen, wenn ich sehr viel emotionale Kraft brauche. Und ja, das begleitet mich sehr. Und jetzt ja auch peruanische Musik, weil ich jetzt endlich mich damit beschäftige. Genau, aber Evelyn Krüger.
Die auch.
Genau, ja. Und die begleiten mich jetzt auch. Wunderbare Musik.
Dann würde mich noch eins interessieren. Nachdem du ja schon hier wirklich alles Mögliche machst, spielst du auch selber Musik?
Oh, ich habe ein bisschen Cello und ein bisschen Bass gelernt. Ich spiele aber sehr wenig. Aber ich würde gerne wieder Cello in meinen Spoken Word Performances einbauen. Das ist so mein Traum.
da können wir vielleicht auch noch ein bisschen später dann drauf eingehen, was denn so geplant ist. Wie heißt der Titel, den wir jetzt hören?
Mittwoch.
Mittwoch. Mittwoch. Heute haben wir Donnerstag, oder?
Ja, heute haben wir Donnerstag.
Ah, okay. Hier bei mir zu Gast in der Plattform ist Hreti Sonko. Heute ja, steht das Ganze hier so ein bisschen unter dem Thema Schriftstellerin, Schauspielerin und Filmemacherin, natürlich. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, was für ein Background hat man, um diese vielfältige Art von verschiedenen Aktivitäten denn auszufüllen. Als Filmemacherin braucht man doch irgendeine Ausbildung. Hast du irgendwann mal angefangen, eine Kamera in die Hand zu nehmen und einfach mal drauf loszufilmen?
Ich habe 4 Jahre beim SWR-Fernsehen gearbeitet, hier in Ulm, und habe meine Ausbildung dort angefangen. Ich habe auch in London Filmwissenschaften studiert, 1 oder 2 Semester lang. Ja, genau, und so ging das los. Und ich denke, es ist einfach, genau, Kamera in die Hand nehmen und losrennen und mit den Profis sprechen.
Und du hast eine Ausbildung als was begonnen?
Mediengestalter für Bild und Ton.
Okay.
Hier um die Ecke beim SWR-Fernsehen.
Ja, hier vorne irgendwo im, wie heißt unsere Fußgängerzone?
Hirschstraße.
Hirschstraße, genau. Also wir sind hier im Büchsenstadel in der Platzgasse, für alle, die es noch nicht wissen. Ist gar nicht so weit entfernt, das stimmt.
Das kleine Ulm.
Ja, das kleine Ulm. Allerdings eine Ausbildung als Mediengestalter und dann anschließend Studium in London.
Davor war das Studium.
Ah, davor das Studium, okay.
Genau, ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich nach der Studienzeit vielleicht nicht ganz so weit wäre, wie ich gerne sein würde, und habe dann eine Annonce bekommen, zugeschickt bekommen von einer Freundin, die es in der Zeitung hier gelesen hat. Kameramann sucht Assistent, und mehr wusste ich nicht. Und dann habe ich mich dafür beworben, habe mein Studium abgebrochen und bin hierher gekommen, bin zurück nach Ulm gekommen. Es hat mich eh sehr wieder nach Ulm gezogen. Und London ist, ich weiß nicht, ich fand es nicht so toll. Es ist sehr anonym und sehr groß. Und ich denke, wenn man wirklich was, wenn man künstlerisch arbeiten muss, entweder man kennt sehr viele Leute, jetzt da schon in London, wenn man anfängt, weil sonst wirst du nicht so weit kommen, glaube ich. Ich dachte, für mich ist es besser, nach Ulm zurückzukommen, meine deutsche Staatsbürgerschaft zu genießen und wieder Kontakt zu haben mit meiner Familie, das Theater in der Westentasche, und mit denen Auftritte zu planen. Und ja, dann habe ich diese Annonce gelesen und dachte, es ist Zeit, zurückzukommen.
Du sagst gerade Theater in der Westenstadt, Westenstadt, ja, in der Westentasche.
Das werden sie auch sein.
Nicht in der Weststadt, sondern hier irgendwie 2 Straßen weiter. Mhm. Ja, Schauspielerin, wie kommst du dazu?
Mein Leben lang. Ich stand schon immer auf der Bühne. In Afrika schon haben wir immer Theaterstücke aufgeführt, einmal im Jahr. Und ich habe sehr schnell auch Hauptrollen spielen dürfen, was sehr, sehr schön war. Und dann kam der Umzug nach Deutschland und ich stand 10 Jahre lang nicht auf der Bühne, weil ich mir das nicht zugetraut habe. Ich dachte, mein Deutsch ist viel zu schlecht dafür. Und dann habe ich im Winter 2008 ein Theaterstück geschrieben und habe es Thomas Dentler gezeigt. Ich hatte ihm schon gesagt, hey, ich bin Schauspielerin, ich bin Schriftstellerin, ich werde dir ein Theaterstück schreiben. Und dann kam ich mit Garten der schönen Lügen und habe gesagt, da ist dein Theaterstück. Und er hat gesagt, okay, du spielst es.
Dann sollten wir an dieser Stelle erwähnen, wer Thomas ist.
Okay, Thomas Dentler ist der Intendant, Regisseur und auch jetzt noch manchmal Schauspieler im Theater in der Westentasche.
Okay, dann wäre das auch auf jeden Fall geklärt. ja, Schauspielerin, seitdem hat man dich ja auch in verschiedenen Filmprojekten sowohl, glaube ich, hinter der Kamera als auch vor der Kamera erlebt.
Ja, genau. Also das Neueste war, ich stand 2-mal vor der Kamera für Filmemacher aus Stuttgart. Das erste Projekt hat bei den Sony Production Awards den ersten Preis bekommen im deutschsprachigen Raum. Und der zweite Film, Instinct heißt es, unwillkürlich auf Deutsch, hat den ersten Preis gewonnen von allen europäischen Ländern für die Sony Production Awards. Und dann das allerletzte Projekt, da stand ich mit Marc Klawikowski zusammen vor der Kamera, war in Friedrichshafen für einen Freund von mir, der seinen Abschlussfilm gedreht hat.
Also alles verschiedenste Projekte. Du hast ja auch selber bereits einen Film gedreht, selber standest du hinter der Kamera und hast die Konzeption übernommen, oder?
Das haben Marc und ich zusammen gemacht.
Ah, okay.
Also wir haben zusammen Regie geführt, aber ich habe die Kamera gemacht und er war Puppenspieler. Und das ist unser Puppendokumentarfilm Urwurzelkinder, wo eine kleine Kartoffelfigur die Hauptrolle spielt. Und die Geschichte ist so, dass diese kleine Kartoffel eine südamerikanische Kartoffel ist, die sich plötzlich in einem deutschen Kartoffelfeld befindet und rausklettert aus der Erde und durch Ulm läuft und die Stadt erkundigt und trifft dann drei Südamerikanerinnen, Nancy Calero von der Westentasche, Elisabeth Müller-Linz, die Leiterin und Organisatorin von den Encuentros-Treffen in der Volkshochschule, und Larissa Klingler, eine sehr gute Freundin von mir. Und diese kleine Kartoffel stellt dann diesen drei südamerikanischen Frauen Fragen zu Themen Emigration, Wurzelsuche, Heimat. Wie geht man damit um, wenn man nicht mehr in der Fremde jetzt lebt? Wie behält man seine Kultur, seine Wurzeln?
Daher
Urwurzelkinder.
Urwurzelkinder, und da passt wohl auch das Thema mit der Kartoffel, die irgendwie ihre Wurzeln ausbreitet, dann auch eigentlich ganz gut.
Ja, das war, ich hatte das gar nicht vor, aber ich habe dann gemerkt, oh, dieses Thema begleitet mich immer noch. Eigentlich ist diese Figur von der Kartoffel ist aus meinem Roman Kaika herausgesprungen, hat Marc nicht mehr losgelassen, und Marc hat eine Puppe, eine Figur aus seiner alten Matratze geschnitzt, und irgendwann meinte er, ich will unbedingt einen Film drehen, wir müssen einen Film drehen. Komm, wir drehen das mit dieser Kartoffel, und dann ist diese Geschichte entstanden. Und es war eigentlich als kleines Experimentprojekt gedacht. Das war das erste Mal, dass wir wirklich an einem Film zusammenarbeiten und sehr große Hilfe hatten vom SWR-Fernsehen, von der Westentasche. Aber dann ist daraus ein Riesenprojekt entstanden, und wir sind im Oktober, die Premiere hatten wir September 2009, und im Oktober hatten wir eine Filmtournee durch den Norden Perus, wo wir den Film an verschiedenen Schulen, bei Jugendtreffs und Künstlerversammlungen gezeigt haben.
Ich denke, auf die ganzen Filmprojekte, die sonst noch so ein bisschen vielleicht anstehen so in Zukunft und was sonst noch so ansteht, da gehen wir nachher auf jeden Fall noch ein bisschen genauer drauf ein, weil du hast gerade erwähnt, die Kartoffel war ursprünglich eine Figur aus deinem Roman, und das hast du vorhin sozusagen als deine große, ich glaube, die Leidenschaft war es, oder?
Ja, meine große Liebe.
Die Schriftstellerei, deine große Liebe, genau, die Schriftstellerei bezeichnet.
Ja.
Begleitet dich auch schon, du hast gesagt, seitdem du schreiben kannst.
Ja, also meine Eltern können mir gar nicht sagen, wann ich angefangen habe zu schreiben. Und sie sagen, das war schon immer da. Und ich schreibe einfach auf Englisch, das habe ich behalten durch Nigeria. Und ich mache jetzt Lesungen auf Englisch und auf Deutsch. Und ich habe sehr viel Glück. Ich habe inzwischen zwei Menschen gefunden, die mir helfen, meine Texte zu übersetzen. Und das ist sehr, sehr toll. Für die deutschen Zuhörer, die gerne kommen, aber vielleicht mehr verstehen wollen oder sich einfach entspannen wollen und nicht immer sich anstrengen wollen, so viel Englisch zu verstehen.
Ja, es behauptet zwar jeder, dass er immer Englisch könnte, aber dann wirklich das Verstehen ist dann doch bei vielen dann doch ein bisschen lang her. Was hast du denn bisher, was sind so deine bisher wichtigsten, für dich am wichtigsten literarischen Projekte gewesen?
Die ich gemacht habe?
Ja.
Also das größte, das ist alles sehr groß. Garten der schönen Lügen zu schreiben war sehr groß, weil ich dann zum ersten Mal damit auf der Bühne stand und gesehen habe, dass es geht, dass ich auf der Bühne stehen kann, dass ich mir deutsche Texte merken kann. Das sind zwar meine, aber es ist trotzdem eine Umstellung, wenn sie dann plötzlich entfremdet werden für den eigenen Autor in eine andere Sprache. Und das war sehr, sehr schön. Das war sehr groß für mich. Und da habe ich sehr viel Unterstützung bekommen vom Theater in der Westentasche. Das war unglaublich. Und da fing das alles an. Somit ging es richtig los, diese künstlerische Arbeit. Und danach habe ich im Juli meine Kurzgeschichten in ein Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Overripe Fruits. Marc Klawikowski hat dazu die Illustrationen gemacht. Und ich habe schon mein Leben lang davon geträumt, ein Buch zu haben, also ein Buch selber zu veröffentlichen. Und da habe ich mir selber einen sehr großen Traum erfüllt. Das war ein wunderschöner Moment. Und jetzt zum ersten Mal einen Roman fertig geschrieben. Ich habe 1,5 Jahre daran geschrieben.
Und ich glaube, da hast du uns auch noch einen Ausschnitt mitgebracht aus diesem Buch, oder?
Habe ich.
Ein Ausschnitt aus deinem neuen Roman, der da heißt?
Kaika. Mein Roman heißt Kaika. Kaika ist ein Schamanenbegriff aus der Quechua-Sprache. Quechua ist die Sprache der Inkas. Und wie man weiß, hat jeder Körper Lebensenergie, die hin und her fließt. Und Kaika ist der Zustand, wenn diese Energie nicht frei fließen kann, sondern verknotet ist, sozusagen. Und Kaika ist aber auch ein Begriff für die Rituale, die ein Schamane mit dir oder mit sich selbst durchführen wird, um diese Energie wieder frei fließen zu lassen. Und in meinem Roman geht es um einen Mann, dem Knoten aus dem Kopf wachsen.
Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich überlasse dir jetzt das Mikrofon.
Es war einmal eine Zeit, da kannte ich eine Gruppe fliegender Männer und Frauen. Obwohl sie diese Gabe von Geburt an besaßen, arbeiteten sie voller Hingabe an der Kunst, sich mit Anmut in der Luft zu bewegen. Ich traf sie zu einer Zeit, als die Gedanken in mir ein einziges Durcheinander waren. Ich trug sie in verworrenen Knoten auf meinem Kopf herum, was mich aussehen ließ wie ein Barber. Nachdem ich mich mit einer der fliegenden Frauen geliebt hatte, folgte ich ihrem Vorschlag, mich ihrer Karawane für eine Weile anzuschließen. Nicht zuletzt auch wegen der Hoffnung, vielleicht ja dort etwas gegen meine Knoten tun zu können. Wir zogen mit farbenfrohen, lachenden Fahnen durch Mitteleuropa, begleitet vom schallenden Schlag der Kochtöpfe, die an den Planwagen befestigt waren. Ich hatte eine solche Ehrfurcht vor den fliegenden Männern und Frauen, mit ihrer weichen Haut, ihrem launischen Haar und abwesenden Lächeln, dass ich nicht wagte, mich in ihrer Gesellschaft zu begeben. Allerdings gab es auch genug Arbeit, die getan werden musste. Die erste Zeit bestand meine Aufgabe darin, beim Aufbauen der Zirkuszelte zu helfen. Warmer Staub legte sich jedes Mal auf meine Augenbrauen, wenn ich den Zeltmasten hinaufkletterte oder die schweren Holzlatten trug. Mit der Zeit wurde mein Rücken stärker und die Knochen taten mir weniger weh. Die Morgenstunden, die ich unter den Zirkusleuten verbrachte, dufteten nach Minze und verströmten den Geschmack neuer Liebe und Hoffnung. In der Nachmittagshitze kochten wir Huhn und Erdnussbutter und Kokosnussbananen auf offener Flamme. Wenn es dunkel wurde und wir unsere Hängematten über der Bühne des Hauptzeltes aufhängten, roch die kühle Nachtluft nach Kamillenblüten, Tigerbalsam und Frische. Wohin es uns auch zog, begleiteten uns diese Düfte, diese Geschmäcker. Es war der natürliche Geruch der fliegenden Leute. Es war noch nicht viel Zeit vergangen, als ich anfing, der Köchin zu helfen. Wir standen jeden Morgen in aller Frühe auf, um am Horizont nach Wurzeln und seltenen Früchten zu suchen. Wir mieden nahegelegene Orte, da wahre Raritäten ausschließlich an Horizonten wachsen. Diese Wurzeln und Früchte, die nur unter schweren Bedingungen zu finden waren, vereinigten das Beste dieser und anderer Welten in sich. Der Name der Köchin war Ti. Sie hatte immer ein altes, pergamentenes Buch bei sich, das sie in seiner bunten Filztasche mit sich herumtrug. Sobald wir einen Horizont erreicht hatten und unsere Rücken krumm machten, um den Boden abzusuchen und zu graben, nahm sie vorsichtig das alte Buch heraus und befeuchtete ihre erdigen, dreckigen Finger. Das Buch half ihr dabei, die Pflanzen richtig zuzuordnen. Erkannte sie ein Gewächs, gab sie mir ihr Einverständnis mit einem Nicken zu verstehen. Meine Aufgabe war es dann, die Pflanzen auszugraben und zurück zum Lager zu bringen. Es waren seltsame Wurzeln damals, die ich über meine Schultern geworfen habe. Manche kreischten und protestierten aufrichtig empört, andere schlugen wild um sich. Wiederum andere schnurrten nur träge. Ti sperrte sich dann stundenlang in ihrem dunklen Wohnwagen ein und murmelte Zeug über die Kräfte der Pflanzen und wofür sie gut sein könnten vor sich hin. Da ich mir die Eigenschaften der einzelnen Pflanzen ziemlich schnell eingeprägt hatte, half ich Ti dabei, sie unter den Leuten zu verteilen. Esperanza zum Beispiel versuchte sich sozusagen als Nebenerwerb im Handlesen. Wenn sie ihre Kunden von ihren besonderen Kräften zu überzeugen versuchte, trank sie ein Glas Martini mit 2 Belladonna-Oliven darin. Belladonna, wie Ti mir erklärte, lässt nicht nur Frauen schöner aussehen. Es bewirkt vor allem Halluzinationen und Delirien und macht somit die Prophezeiungen möglich.
Esperanzas Pupillen waren durch die Wirkung der Belladonnas dermaßen geweitet, dass ihre eigentlich grünen Augen einen tiefschwarzen Glanz entwickelten. Sie befand sich in Trance. Eines Tages flog Anna Maria in zu weite Höhen. Sie verschwand in den Wolken und kehrte nicht mehr ins Lager zurück. Gerade als wir beschlossen hatten, in Gedenken an sie ein Kreuz aufzustellen, tauchte sie, ein Baby erwartend, wieder auf und beharrte hartnäckig darauf, dass ein Engel das Kind in den Wolken gezeugt hätte. Da die kleine Luz Maria damals das erste Kind war, das in der Karawane geboren wurde und keinerlei Spielkameraden hatte, machten Tee und ich uns auf, an den Horizonten nach einer Lösung zu suchen. Wir gruben eine Handvoll Babyalraunen aus, wuschen, trockneten und schenkten sie schließlich Luz Maria. Alraunwurzeln sind geformt wie kleine Menschenkörper und wenn man sie aus der Erde zieht, schreien und wehren sie sich. Beim Herausziehen alter Alraunen muss man sehr vorsichtig sein, da ihr Geschrei wahnsinnig machen, ja sogar töten kann. Junge Alraunen hingegen schlagen um sich und verursachen lediglich Kopfschmerzen. Dennoch waren Luz Maria und die Alraunen unzertrennlich. Sie umhegte sie und tauschte mit ihnen geheimnisvolle Flüstereien aus. Da sie außerdem die einzige war, die trotz des Geschreis schlafen konnte, fingen wir tatsächlich zu glauben an, dass sie von jemandem fernab der Gewissheiten unserer Welt gezeugt worden sein musste.
Das ist ein passendes... Okay.
Dankeschön.
Ein kleiner Ausschnitt aus deinem kommenden Roman. Mhm. Ist noch kommend, oder?
Also erstmals muss ich es bearbeiten auf Englisch. Es wird gerade von Igor Steinle ins Deutsche übersetzt und Mark Lawikowski wird wieder die Illustrationen machen. Ich suche momentan auch einen Verlag in England sowie auch in Deutschland, um es veröffentlichen zu können und lasse mir dabei auch Zeit. Aber ich denke, dass ich immer wieder Lesungen machen werde. Und das sind, ich mag keine sterilen Lesungen, wo der Leser ganz vorne sitzt, ganz oben an der Empore und alle anderen unten sitzen und sich vielleicht zu Tode langweilen. Ich will gerne lebendige Lesungen machen. Frau Müller-Linz hat es mal Sprachtheater genannt und genauso möchte ich das haben, so Spoken Word Performances mit Gesang, mit Theater, mit allem drum und dran und genau so soll Kaika auch vorgetragen werden.
Wo gab es sich dann zuletzt eben mit diesem Ausschnitt beziehungsweise eben mit Teilen aus dem Roman zu erleben?
Es gab mich ganz kurz im Albert-Dalber-Areal zu erleben, dann im Ex-Mercedes-Benz hatte Mark Lawikowski eine Ausstellung und im Rahmen davon habe ich eine Lesung gemacht. Und es war, glaube ich, meine schönste Kaika-Lesung bis jetzt, weil ich saß im Publikum und es war sehr, sehr, sehr kalt und wir hatten keine Heizung und nur Kerzen außenrum und ich saß im Publikum und ich habe gesagt, lass uns herausfinden, was Worte alles erschaffen können. Lass uns herausfinden, wie weit wir mit Worten gehen können. Komm, sprich mit mir. Feuer, Feuer, Feuer. Und alle im Publikum haben Feuer, Feuer, Feuer gesagt, bis wir uns im Trance gesprochen hatten. Dann bin ich aufgestanden und bin nach vorne gegangen, um anzufangen. Und da hat mich so eine Energie kam mir entgegen und hat mich gepackt. Es war unglaublich. Und dann habe ich eine kurze Spoken-Word-Improvisation gemacht, von wegen, dass Männer niemals hätten das Feuer erfinden können, weil sie keine Zeit dafür hatten. Sie waren immer mit Jagen beschäftigt. Das waren die Frauen. Frauen haben das gemacht. Das ist ja sehr... eigentlich eine sehr sexuelle Sache, irgendwas aneinander reiben und die Männer gehen und sagen, bevor sie jagen gehen, sagen sie, bring uns bei, was es bedeutet, eine Zivilisation anzufangen, bring uns bei, was es bedeutet, die Menschen zu machen, erzähl uns von Feuer, erzähl uns von Leben und die Frauen durch diese Worte erfinden sie dann das Feuer.
Okay.
Und dann ging die Lesung los mit Kaika.
Dann bin ich ja mal auf jeden Fall gespannt, wann es dich wieder mal zu erleben gibt. Da es ja wirklich nach einem richtigen Erlebnis klingt, nicht nur für die Ohren, sondern auch alles Mögliche noch angesprochen wird. Da ja das Ex-Mercedes-Benz leider ja in dieser Form nicht besteht, sondern es war ja ein ganz kurzes Intermezzo und das Albert Dalber hat ja am Freitag auch die letzte Party. Yeah. Ja. Aber ich denke mal, wir könnten das einfach als nächsten Punkt so ein bisschen genauer so gucken, was bei dir so in der Zukunft so ansteht.
Ja, gerne.
Da wir uns auch ein bisschen beeilen müssen, aber nur noch knappe 20 Minuten haben.
Oh, es geht so schnell.
Nochmal ein bisschen Musik zwischen rein. Yusu und Nundur.
Nundur. Wenn wir es richtig aussprechen, ich weiß es nicht.
Gudit, Masa Gude, Gedi Mano Konto, Masa Gude, Masa Gude.
Aktuelle Projekte, zukünftige Projekte, was steht da bei dir so an? Weil du hast schon sehr, sehr viel gemacht, aber du kannst ja jetzt nicht aufhören. Was gibt's als nächstes?
Also, der Film Urwurzelkinder, was als kleines Experiment angefangen hat, ist riesengroß geworden. Die Volkshochschule hat es gesehen und hat es gekauft. Und wir werden im das Migrationsbüro will es auch zeigen. Das Mädchen- und Frauenladen Sieste will es zeigen. Das ist wunderbar, das ist wunderschön, so empfangen zu werden von den Menschen als Künstler. Es ist einfach das Größte, was man sich nur erhoffen kann. Dann waren Marc Klawikowski und ich die ganzen ersten 2 Wochen vom Monat Juni in Holland, in Eindhoven, und haben dort an der Internationalen Schule von Eindhoven ein Filmprojekt gemacht. Wir dachten, das ist einfach perfekt, internationale Schüler, die eh jede paar Jahre irgendwo anders umziehen, ihnen diesen Film zu zeigen und die Frage zu stellen von der Wurzelsuche und von der Heimat. Also haben wir ihnen zuerst unseren Film gezeigt, Urwurzelkinder, und danach gesagt, so, jetzt machen wir eine Version mit euch. Und wir haben Schülerinterviews gesammelt und am Ende konnten sich die Schüler auch 2 Lehrer aussuchen, die sie auch interviewen wollen. Eine Gruppe hat sich eine Lehrerin aus Polen geschnappt, die anderen eine Lehrerin aus Vietnam. Die hatten sehr, sehr viel zu erzählen. Und die Schüler an sich, die waren einfach fantastisch, was sie für Interviews gegeben haben. Es sind ganz skurrile Sachen. Ich erzähle das ganz gerne, ein asiatisches Mädchen aus Taiwan, so asiatische Gesichtszüge, wie es nur möglich ist. Und sie sagt, nein, also ich bin Holländerin. Es sind einfach wunderbare Sachen dabei entstanden. Und auch ein Junge, der sagt, der in Mexiko und in Japan gelebt hat, und er sagt, Mexiko hat mir beigebracht, das Leben zu genießen. Japan hat mir beigebracht, die Menschen zu respektieren. Und für mich ist Holland eine Mischung zwischen Japan und Mexiko. Ganz, ganz wunderbar. Und jetzt bin ich daran, diesen Film zu schneiden. Und natürlich sind wir bei der Kulturnacht auf jeden Fall präsent. Wir werden im Kino Mephisto unseren Film Urwurzelkinder präsentieren und auch ein bisschen ganz kurz, wie die Zeit erlaubt, ein paar Fragen-Antworten-Künstlergespräch machen. Aber vor allem ganz, ganz, ganz großes Termin, bitte, bitte merken, im Rahmen von Tage der Begegnung am 2. Oktober 2010, 20.15 Uhr, Theater in der Westentasche, werden wir Urwurzelkinder zeigen, aber auch das Filmmaterial, das wir durch während unsere Filmtournee in Peru gesammelt haben, wird als Fortsetzung von Urwurzelkinder zum ersten Mal Weltpremiere präsentiert und natürlich auch ganz viel zu den Hintergrundgeschichten erzählt, weil die kleine Kartoffel, die Hauptrolle spielt, heißt Ochoa und ist dem peruanischen Kartoffelforscher, Kartoffelwissenschaftler Carlos Ochoa gewidmet. Und wir wollen auch ganz viel über ihn erzählen, über seine Arbeit, seine vielen Abenteuer, denn er wird der Indiana Jones der Kartoffel genannt. Und ihn wollen wir vorstellen, seine Tochter wollen wir vorstellen, sie wird uns ein paar Bilder zuschicken. Also es wird ein ganz großer, bunter Kulturen kennenlernen Kartoffelabend sein. Es wird ganz schön und ich kann es nur empfehlen. Bitte kommt vorbei, wir freuen uns sehr auf euch.
Okay, das sind so momentan deine aktuellen Projekte, an denen du arbeitest.
Genau.
Auch ja. Zusammen mit Marc.
Genau, zusammen mit Marc. Und ja, und alleine mache ich meine Bearbeitung von Kaika, meine Lesungen, und Schauspielprojekte, je nachdem, wie sie kommen. Aber das sind erstmal die ganz großen, die auf jeden Fall anstehen. Und es kommen immer wieder kleine Projekte dazu und ich freue mich sehr darüber. Ah, genau, ich werde auch eine Art Hörbuch mit Andreas Usenbenz machen von Overripe Fruits. Wahrscheinlich ein paar Anekdoten werde ich von ihm aufnehmen lassen und er wird, ich bin mir total sicher, fantastische Electronic Sounds dazu machen. Und das wird es auf jeden Fall geben und wer weiß, vielleicht können wir auch ein paar Aufführungen zusammen machen.
Andreas Usenbenz ist ja auch bei FreeFM kein ganz Unbekannter, da er hier unsere Sendung Schlektronik betreut. Und du hast ein bisschen Musik mitgebracht, da ist Andreas mit dabei, da ist Marc mit dabei und
Gregor Quadel.
Gregor Quadel.
Und zusammen heißen sie Klank.
Und dann nehmen wir jetzt einfach mal den kürzeren Titel, dass wir auf jeden Fall nochmal Zeit haben, nochmal einen letzten Teil hier einzubauen in der Plattform auf der 102,6.
Ich will alles wissen über dich. Kann nicht mehr ruhig sitzen, so gespannt bin ich. Ich will alles erfahren, will dich kennenlernen. Brauchst mir nichts ersparen, denn ich lausche gern.
Ist Klank mit dem Titel Wissen auch schon wieder rum. Wir haben 16.54 Uhr. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem wir alles zusammenfassen können, das wir bisher vergessen haben, was wir auf jeden Fall noch erwähnen möchten. Was fällt dir als erstes ein?
Oh, mir fällt Zarando als erstes ein. Das habe ich ganz vergessen. Ich bin Mitglied des Zirkusvereins Zarando, die übrigens dieses Wochenende ihre große Sommeraufführung haben werden im Alten Theater. Samstag und Sonntag um 15 Uhr, kommt vorbei, ganz toll. Und ich mache dort Luftartistik.
Ein Aspekt, den wir bisher gar nicht angesprochen haben.
Nee, das haben wir gar nicht. Das habe ich auch ganz, ganz, ganz vergessen. Aber ja, es ging ja hauptsächlich ums Schreiben.
Ja.
Aber ich meine, Kaika ist auch sehr, beschäftigt sich sehr mit diesen fliegenden Menschen. Und die sind, das ist für mich mein Zarando.
Dann, seit wann bist du dort aktiv, beziehungsweise wie lange machst du Zirkusartistik?
Ich glaube 2 Jahre erst.
Ach so, also wirklich eins der jüngeren Projekte.
Ja, genau. Es ist mehr da lasse ich meine Energie raus. Und es ist auch es ist eine wunderbare Sache. Für mich ist es eine sehr therapeutische, emotionale Sache, weil du steigst hoch auf diesem Tuch oder am Trapez und hast eine wunderbare Figur gesehen und denkst, ich kann das niemals machen. Und du lernst, dass nichts unmöglich ist und dass du es wirklich schaffen kannst. Du musst nur Ja sagen. Du musst es nur zulassen und positiv denken. Und dann schaffst du die unglaublichsten Sachen. Und das ist für mich Luftartistik und das ist für mich die Kunst und das ist für mich das Leben.
Das sind schöne Schlussworte zu dieser Sendung. gibt's Kontaktmöglichkeiten? Wie kann ich mich mehr über dein Schaffen informieren?
Ich habe eine schöne Webseite, die heißt www.rittisonko.com und da sind alle aktuellen Termine, da sind die Presseberichte, da sind Fotos, da sind alle Videos, alle Filme, wo ich bei dem ich mitgemacht habe, Filmprojekte, auch ein Trailer zu Urwurzelkinder kann man da sehen und dort kann man auch mein Buch Overripe Fruits kaufen.
Damit vielen Dank, dass du hier die letzte Stunde hier bei mir zu Gast im FreeFM-Studio warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
Und ich denke, wir werden in Zukunft auch des Öfteren nochmal was von dir hören, beziehungsweise von Marc, beziehungsweise von, da gibt es viele
von
Möglichkeiten.
Von Rittimark.
Genau. damit wünsche ich dir noch einen schönen Abend, viel Erfolg für deine weiteren Projekte und
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören.
Genau, einen schönen Abend auch an unsere Zuhörer, für die wir das ja hier gerade gemacht haben.
Ja, schönen Abend und viel Spaß und ich hoffe, euch bei Tage der Begegnung im Oktober sehen zu können.
Und beenden möchte ich mit dem Titel von Klank, Einheitsbrei, den wir euch hier auf der 102 garantiert nicht liefern. Mein Name ist Fabian Nitsch und ich wünsche einen schönen Tag.